Wir sind immer noch bei dem Thema, auch nach der Zeit und so weiter Ansage, bei dem Thema des Fremden und wie wir damit umgehen in der Kulturanthropologie und in der Philosophie. André Gingrich hat gerade angefangen, vorhin ein bisschen zur Geschichte der Disziplin etwas zu sagen. Und meine Frage ist jetzt, wie geht die Kulturanthropologie mit ihrer Geschichte um? Denn es gibt ja immer wieder den Vorwurf, dass es sich dabei um eine Kolonialwissenschaft in der Tradition gehandelt hat.
Naja, ich denke, die Mehrheit der Kulturanthropologinnen und Kulturanthropologen heute greift diesen Vorwurf bewusst auf und hält ihn über weite Bereiche der Geschichte dieses Faches für durchaus angebracht und berechtigt. Es ist so, dass das Fach im 19. Jahrhundert in vielerlei Hinsicht der Festigung, der Ausdehnung, der Stabilisierung, der Aufrechterhaltung des europäischen Kolonialismus und des nordamerikanischen Kolonialismus gegenüber den Indigenen gedient hat und dafür gearbeitet hat. Daneben, gerade auch in Afrika und in Teilen Asiens, hat ein Teil der damaligen Anthropologen bis herauf in die 40er und 50er Jahre im Übrigen auch der Verbreitung der christlichen Mission gedient und dafür gearbeitet oder war selber aktiv in diesem Bereich. Das ist tatsächlich ein Teil der vorherrschenden Traditionen innerhalb der Geschichte dieses Faches, ebenso wie seine Verstrickung im deutschen Sprachraum in mancherlei Hinsicht mit dem damals herrschenden nationalsozialistischen Regime. Es sollte nur gesagt werden, dass das kein Spezifikum dieses Faches ist, sondern andere Fächer auf ihre Weise, wie die Wissenschaft überhaupt als soziales System natürlich sehr oft herrschenden und vorherrschenden Interessen gedient hat und es trotzdem daneben und gleichzeitig auch alternative und abweichende Meinungen gab, die sich allmählich in diesem Fach auch durchgesetzt haben. Beispielsweise gerade in der französischen Anthropologie hat sich weitgehend unabhängig vom existierenden und sehr grausamen, gerade in Nordafrika sehr grausamen französischen Kolonialismus, ein kritisches Potenzial entwickelt und weiterentwickelt, das in keiner Weise versucht hat, dem Kolonialismus dienlich zu sein. Und so hat sich aus sehr unterschiedlichen Quellen, etwa ab der Mitte des 20. Jahrhunderts, eine vom Kolonialismus und von politischen Pressionen und Auftraggebern doch weitgehend unabhängige, also emanzipierte und professionalisierte Kultur- und Sozialanthropologie herausgebildet, in der heute Frauen, Forscher indischer, asiatischer, indigener Abstammung durchaus eine wichtige Stimme haben, oft eine wichtigere als in anderen Kulturen und Sozialwissenschaften.
Ja, und wenn ich vorhin den Vorwurf erwähnt habe und du darauf geantwortet hast, dann habe ich ja verschwiegen, dass es bei anderen Disziplinen nicht einmal diesen Vorwurf gibt, so richtig. Zum Beispiel im Fall der Philosophie. Es wäre für die Philosophie eine heilsame Krisis, wenn dieser Vorwurf, so wie an die Ethnologie gerichtet wurde, wirklich auch einmal nachdrücklich, er wird erhoben, aber wenn er nachdrücklicher und von der Mehrheit, wie du sagtest, von der Mehrheit der Kulturanthropologinnen und Anthropologen, so dann von der Mehrheit der Philosophen, Philosophinnen ernst genommen würde. Also wenn es als Vorwurf, als tatsächliche, als Einwand gegen ein methodisches Philosophieren erachtet würde, wenn man sich auf bloß eine, nämlich die okzidentale Gestalt des Denkens zurückzieht. Das ist ja für viele noch nicht einmal als Vorwurf präsent und insofern sind die Philosophen, Philosophinnen weniger betroffen, aber die Philosophen da ohne dies noch auf einer unkritischeren Entwicklungsstufe, würde ich fast sagen, weil doch sehr viele, wie selbstverständlich davon ausgeht, dass es eine Geschichte dieses Denkens gibt, des philosophischen Denkens gibt, Ansicht des Denkens der Menschheit, aber dass die eben eine Hautfarbe hat, nämlich schwarz ist, ihre wesentlichen Beiträge, Hautfarbe ist weiß, wesentlichen Leistungen sind von Weißen. Sie hat ein Geschlecht, nämlich männlich zu sein und einen kulturell-religiösen Hintergrund, den christlich-hellenistischen. Also meine Frage nach diesem Vorwurf ist auch ein bisschen von einem, sagen wir, Neid geprägt, dass die Kulturanthropologie gezwungen war und darauf geantwortet hat, neue Wege gehen zu müssen.
Es hat schon eine katharsische Wirkung für eine Disziplin, wenn sie so massiv kritisiert wird, weil sie dann eben gezwungen ist, das unter dem Teppich hervorgekehrte hervorzuholen, anzusehen und eben die erworbenen Traditionen kritisch zu hinterfragen und vielleicht neu aufzuwerfen.
Ja, und wenn wir schon bei dieser Geschichte unserer Disziplinen sind, drängt sich sozusagen die nächste Frage auf. Die würde ich darin sehen, dass man sich fragen muss, welche Rolle spielen diese Disziplinen in unserer Gesellschaft oder in den Gesellschaften, wo sie eben wirken oder betrieben werden. Dass man aus der Ideologiegeschichte des eigenen Faches, dass man damit umgehen muss, kritisch damit umgehen muss, wenn man nicht bewusstlos sozusagen sich einer Tradition verpflichtet fühlen kann, und es gibt Bedingungen, unter denen man das eben nicht kann, aber auch es gibt andere Gründe, unter denen man das nicht soll, auch wenn man es kann, da drängt sich natürlich die Frage auf, wohin soll man sich flüchten? Also welche Elfenbeintürme könnte es geben, in die man sich zurückziehen kann? Beispielsweise in der Philosophie wäre ein Elfenbeinturm gegeben, in dem man sich einfach nur mit klassischen Traditionen befasst, indem man sagt, das Wesentliche an der Philosophie ist ihre eigene Geschichte und die hauptsächlichen Stationen dieser eigentlichen Geschichte kennen wir und nur mit deren Interpretation befassen wir uns als ein Elfenbeinturm. Ein anderer Elfenbeinturm wäre aber auch, wenn man sagt, gut, wir haben ganz spezifische philosophische Sachprobleme und da gibt es hochkomplexe Diskurse in der Gegenwart und ob die für die Gesellschaft von irgendeiner Bedeutung sind, das fragen wir uns jetzt nicht, sondern verfolgen sozusagen unsere eigenen Dinge. Meines Erachtens sollte die Philosophie insgesamt sich weder in den einen noch in diesen anderen genannten Elfenbeinturm zurückziehen. Die Kulturanthropologie kann es vielleicht auch nicht so tun, kann es weniger noch tun, glaube ich, als die Philosophie.
Das ist richtig, auch deswegen, weil wir zumindest über lange Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts als Kulturanthropologen oder früher Völkerkundler nicht über dieses Ansehen und den Status einer Metadisziplin verfügt haben wie die Philosophie und sich unser viel kleineres Fach von seiner gesellschaftlichen Position her weniger bekanntes Fach viel mehr immer bemühen musste darum zu beweisen, dass es existiert und warum es überhaupt existiert. Das ist heute, wie ich finde, zum Vorteil der Kulturanthropologie, vielleicht zum Nachteil mancher Strömungen in der Philosophie ein bisschen verändert. Die Frage der Elfenbeintürme stellt sich ja trotzdem, auch für unser Fach, weil es zum einen immer darum geht, gibt man der Grundlagenforschung weiterhin eine Chance, hält man die für wichtig und wesentlich. Das sehen die meisten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ja durchaus so und müssen dabei oft gegen eine missliebige Öffentlichkeit ankämpfen. Wenn man diese Frage nicht allein auf sich beruhen lässt, sondern sie verbindet mit einem Werben für wissenschaftliches Arbeiten und wissenschaftliches Denken in der Öffentlichkeit, wie etwa auch in den Medien, womit wir gerade beschäftigt sind, dann muss man aber auch dazu sagen, dass es eben auch angewandte Felder der Forschung gibt und darüber hinaus natürlich den Beitrag, den Wissenschaft wie Philosophie oder Kulturanthropologie für ein kritisches Reflektieren über bestehende Verhältnisse und deren schlechten Auswüchse leisten kann. Das ist alles etwas, das nicht nur einen Blick auf die Gegenwart eröffnet, sondern, wie ich meine, auch auf die Geschichte und die Geschichte eines Faches so, dass man mit Erfahrungen aus dieser Geschichte unter Umständen dann neue Impulse für die gegenwärtigen Aufgaben erhält.
Also ich denke, dass diese Frage nach der Rolle unserer Disziplinen für die Gesellschaft noch eine gewisse Vertiefung erfordert in der Überlegung, möchte aber dem einmal kurz mit einer Musik von der Wiener Tschuschenkapelle dazwischen gehen. Wir haben über Elfenbeintürme gesprochen und die Frage hat sich uns aufgedrängt, ob die Elfenbeintürme alle von gleicher Art sind. Die Grundlagenforschung, da könnten wir über die Physik reden oder über die Logik oder über Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften im Allgemeinen, wie auch immer, Grundlagenforschung wäre ein geradezu, glaube ich, da sind wir einer Meinung, ein geradezu notwendiger Elfenbeinturm, wenn man schon so nennen will, Elfenbeinturm. Nicht?
Absolut.
Aber es gibt auch eine Tendenz in der Philosophie, sich in nicht notwendige, aber gewohnte Elfenbeintürme zurückzuziehen. Sozusagen den Selbstwert einer Tradition außer Frage zu stellen. Und das ist dann eigentlich nicht Grundlagenforschung, sondern das ist eine gewisse Luxusangelegenheit, wo man sich dann halt nicht mehr der Frage aussetzt, welche Rolle spielt das für die Gesellschaft, in der man lebt. Und auch Grundlagenforschung könnte oder muss ja wohl irgendwelche Ziele verfolgen, die in langer Hinsicht, in irgendwelchen Anwendungsmöglichkeiten dann im weitesten Sinn nützlich sind für den Menschen. Und dieses sollte mindestens die Philosophie ja sich auch als Ziel setzen, Fragen zur Klärung zu bringen, möglichst für die gegenwärtige Gesellschaft oder die zukünftige Gesellschaft. Wenn man sich dann jahrelang von mir aus in die Interpretation frühjapanischer Texte oder von schwarzafrikanischen Mythen vertieft in einem solchen Fall, dann kann das zur Klärung der Frage beitragen, welche Wertvorstellungen sind in gegenwärtigen Gesellschaft eigentlich wirksam, worin bestehen sie und worin sind ihre Vorzüge zu sehen, vielleicht für alle Menschen der Zukunft. Also das wäre eine durchaus nicht auf die Tagespolitik oder auf irgendeine momentane Frage bezogene Forschung, die aber, und insofern Grundlagenforschung vergleichbar, die aber doch in einer Funktionalitätsperspektive geschieht.
Ja, das würde ich vielleicht etwas vereinfachend und popularisierend, aber dennoch zustimmend so formulieren: ein sinnvolles Ausmaß an Grundlagenforschung auf jeden Fall ja, insbesondere dann, wenn es den mittelfristigen Praxisbezug nicht aus den Augen verliert. Das ritualisierte Wiederkauen von einem vorherrschenden Kanon nur zur Aufrechterhaltung der Orthodoxie eines Faches wegen hingegen nein. Und insofern darf ich vielleicht nur ergänzend erzählen, dass in der Ethnologie und Anthropologie eigentlich mit der zunehmenden internationalen Vernetzung und der sogenannten Globalisierung in den letzten Jahren diese nationalen Geschichtsschreibungen zunehmend aufgebrochen sind. Und in dem Maß, in dem französischen Anthropologen klar wurde, dass es auch Sinnvolles im deutschen Sprachraum in diesem Fach gibt und umgekehrt deutsche und österreichische Anthropologen verstanden haben, dass die Skandinavier in diesem Bereich und die Skandinavierinnen Wichtiges beizutragen haben, diese etablierte Geschichte des Faches gefallen ist und eine Vielfalt von Geschichten eines zunehmend global werdenden Faches entstanden ist, in ihrer ganzen Vielfalt, die das erste Mal weltweit auch wahrnehmbar geworden ist.
Mit dem Wort Vielfalt hast du mir jetzt ein Stichwort gegeben, um auf unsere Eingangsfrage noch einmal zurückzublenden, damit es nicht passieren kann, dass jemand sagt an der Stelle, ja gut, also das ist jetzt eure Antwort, aber was war gerade wieder die Frage, auf die ihr Antwort sucht? Also unsere Frage ist eigentlich beim Ganzen doch, wie diese beiden Disziplinen, die Kulturanthropologie und die Philosophie oder die interkulturelle Philosophie, sich mit dem Fremden befasst. Und wir sind jetzt auf ziemlich viele Übereinstimmungen eigentlich, sowohl in der Geschichte als auch in den Aufgabenstellungen unserer Disziplinen gekommen. Ich möchte aber doch fragen, gibt es Unterschiede? Gibt es Unterschiede, wie die Kulturanthropologie an fremde Phänomene herangeht und die Philosophie andererseits? Einen, glaube ich, haben wir vorhin im Gespräch einmal markiert, ganz kurz nur, in dem Zusammenhang mit der Interpretation fremder oder fremdkultureller oder wie immer man das nennen will, Gegenstände. Nämlich den Unterschied, dass die Philosophie es vielleicht mit einem engeren Gegenstandsbereich beim Interpretieren zu tun hat, meist mit Texten oder zumindest mit solchen sprachlichen Äußerungen, die von einer gewissen Qualität sind, insofern sie eine Art von Metasprache enthalten oder Begrifflichkeiten explizieren oder so etwas, wogegen die Kulturanthropologie einen viel breiteren, also einen breiteren Gegenstandsbereich hat, Das wäre ein Unterschied eventuell. Ein anderer, der mir der mir in den Sinn kommt bei dem Vergleich, ist der, dass die Philosophen doch immer an irgendeiner Stelle Wahrheitsfragen stellen müssen. Also wenn sie interpretieren das Denken der anderen, sei es jetzt in der eigenen oder in einer anderen Kultur oder Sprache, dann geht es um mehr als bloß um das Verstehen, als bloß um das, auch mehr als bloß um zu beschreiben, zu interpretieren, sondern irgendwann werden sie intolerant und fragen, ist das auch wahr, was da behauptet wird. Wie steht es damit in der Kulturanthropologie?
Gute Frage. Ich will nur zum ersten Punkt noch ganz schnell vorher was sagen. Ja, ich glaube, von der methodischen Seite her gibt es unterschiedliche Genres, mit denen sich unsere Fächer befassen. Da hast du ganz recht. Bei uns sind sozusagen die nicht verschrifteten, die Alltagsstimmen in einem viel höheren Maß zu beachten und daher auch das Teilnehmen am örtlichen Geschehen, das sehr wichtig ist. Ein Kulturanthropologe würde sicher von einem Philosophen eher meinen, der verrichtet einen Großteil seiner Tätigkeit in Archiven und am Schreibtisch. Insofern hat die Kulturanthropologie eher diesen Bezug zum Leben draußen, weil sie stärker auf diese teilnehmende Beobachtung, wie es bei uns heißt, abgestellt ist. Das macht nichts. Das sind unterschiedliche Methoden und Vorgehensweisen. Dieser erkenntnisbezogene Komplex, den du zuletzt angesprochen hast, ist schon sehr wichtig. Diese Frage nach den Kriterien der Erkenntnis, nach den Kriterien, nach der Wahrheit als einem möglichen Kriterium der eigenen Erkenntnisfähigkeit. Da ist der Zugang der Anthropologen sicher ein relativistischerer als jener in den Mainstreams der europäischen Philosophie, weil es zunächst für die Anthropologie darum geht, den Standpunkt der Betroffenen zu verdeutlichen, und der ist per Definition nicht wahr oder falsch, sondern subjektiv. Und darüber hinaus ist es dann oft eine umstrittene Frage für viele Anthropologen, ob sie weitergehen, so weit wie du es vorhin angesprochen hast. Bin ich da dafür oder bin ich da dagegen? Wie sehe ich aus der Perspektive meines Faches, wie sehe ich es aber auch als schreibender Bürger oder Bürgerin des Landes, aus dem ich komme? Und das ruft heftige Debatten in ethnologischen und anthropologischen Kreisen hervor. Heute meine ich, dass doch mehr Kollegen und Kolleginnen als früher schon auch die Meinung teilen, wenn ich es etwa mit weiblichen Beschneidungen in Ostafrika zu tun habe, dann bin ich keineswegs gezwungen, als Beobachter das auf Teufel komm raus zu verteidigen, weil es Teil der vorherrschenden Lokalkultur ist, sondern dass es ebenso berechtigt ist, auch das zu kritisieren, was einem an einer lokalen Kultur bei allem Verständnis missfällt und was man vor allem für nicht richtig hält.
Ja, darauf wollte ich hinaus. Das ist jetzt die Konkretion unserer also etwas abstrakten Überlegungen. Das ist die Kulturanthropologie also eigentlich auch im selben Dilemma wie eine vergleichende Philosophie oder eine interkulturelle Philosophie. Irgendwann muss wohl gesagt werden, was man nach bestem Wissen und Gewissen selbst denkt. Nicht? Irgendwelche Grenzen des Relativismus, an die, glaube ich, stößt man, oder man macht sich was vor. Wir sind nur in unserem heutigen Gespräch auch anderen Umgangsweisen begegnet, nämlich insensiblen. Und die haben wir ja in der Geschichte unserer beiden Disziplinen, dass man einfach sagt, alles, was nicht unseren Standards entspricht, ist falsch und gehört aufgeklärt, zivilisiert etc. Oder auch dem anderen, nämlich, dass man sagt, jede Kultur, die einmal entstanden ist, mit allen ihren Merkmalen, mit allen ihren Normen und Verhaltensweisen, ist heilig und muss bestehen bleiben. Da konstruiert man dann halt eine andere Absolutheit, nämlich eine viele Absolutheiten, die dann in einer gewissen Separatheit nebeneinander bestehen. Und man konstruiert vielleicht, und dann schließen wir eventuell unserem Eingang des heutigen Gesprächs an, auch da wieder zu viel, eine zu große Homogenität, genau. Indem man schwärmt oder indem man verwirft.
Ja, das meine ich, ist nicht nur ein Thema, das unsere beiden Fächer gemeinsam quer durch die Geschichte bis in die Gegenwart herein befasst, das ist auch ein Grundproblem europäischer Gesellschaften und Kulturen im Allgemeinen. Nachdem ich mich mit Tibet und mit dem islamischen Raum sehr intensiv befasse, meine ich, zeigt sich da besonders deutlich, wovon du gerade gesprochen hast. In der islamischen Welt gibt es vielfältige geistige und politische Strömungen. Die westliche Wahrnehmung ist aber seit sehr, sehr vielen Jahren damit befasst, den Islam als eine ungeheuerlich gefährliche Kultur darzustellen. Ich erinnere nur an die These von Samuel Huntington über den Clash of Civilization, der geradezu beschwörend darauf hinweist, wie bedrohlich die islamische Gesellschaft für Europa und Nordamerika strukturell gleichsam sei. Und umgekehrt, wenn man sich vergegenwärtigt, das Tibet-Bild, das seit ebenfalls mindestens 20, 30 Jahren in Europa und Amerika zirkuliert, ist gleichsam das Gegenteil. Eine übersteigerte, euphorische, fast spätromantische Schwärmerei für eine Gesellschaft, die es in dieser Form weder gibt noch jemals gegeben hat, die angeblich nur von Weisheit und Güte strotzt und das Ideal ist, dem wir alle vergeblich nacheifern.
Und eigentlich würden wir jetzt noch gern eine Stunde weiter miteinander sprechen und können wir aber nicht. Es ist zu Ende, der heutige Brocken. Der nächste folgt am 28. März und wird bestritten von den Kollegen Heinrich und Strähle, die über das Verhältnis von Philosophie und Literatur sprechen werden. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Orange 94.0, das Freiradio in Wien.